Vielen Dank für diesen Impuls. Ich denke, das war jetzt auch ganz spannend, mal in die Mikroebene reinzugehen und Beispiele zu sehen und was man davon übertragen kann auf Zeitzeugengespräche mit DDR. Zur DDR-Geschichte kann jetzt erstmal in jedem weiterarbeiten. Und ich denke, da passt jetzt der Impuls von Frau Moller auch sehr gut zu, wo es ja eben auf die Rezeption und auf das Geschichtsbewusstsein vor allem von Kindern und Jugendlichen auch geht und in Bezug auf die familiären Hintergründe dafür.
Gut, vielen Dank. Also bei unserem Podium geht es hier ja vor allem um die Rezeption von Zeitzeugenerzählungen und meine Expertise konzentriert sich dabei auf die familialen Erinnerungs- bzw. Zeitzeugenerzählungen. Und wenn man der Unterscheidung folgt, die Christian Ernst hier vorhin vorgestellt hat, dann handelt es sich hierbei um sogenannte implizite Zeitzeugen. Die eigenen Eltern treten in der Regel nicht öffentlich als Zeitzeugen auf und ihre Erinnerungen werden eher in seltenen Fällen zu Teilen des kulturellen Gedächtnisses. Sie sind damit keine offenkundigen Zeitzeugen in dem Sinne, als sie in der Öffentlichkeit als solche in Erscheinung treten. Gleichwohl treten gerade diese impliziten Zeitzeugen im privaten oder im Familienkontext oft eben doch auch als ausgewiesene oder explizite Zeitzeugen auf. Und das war auch bereits Ende der 90er Jahre so, als wir begannen, Interviews mit Familien zu führen, mit Zeitzeugen, Kindern und deren Enkeln. Und auch damals war es schon so, dass viele Interviews mit Bemerkungen eingeleitet wurden, dass ja die Zeitzeugen immer weniger werden. Und auch damals hatten nicht wenige Zeitzeugen ihre Erinnerungen an das Dritte Reich schriftlich niedergelegt und sogar ganze Chroniken für die Familien zum Teil auch drucktechnisch herstellen lassen. Also ganz zweifelsohne werden bzw. wurden im Kontext der NS-Geschichte die eigene Mutter oder der eigene Großvater ganz explizit als Zeitzeugen auch begriffen. Auch in den Schülerinterviews, die ich vor gut 6 Jahren zur DDR-Vergangenheit durchgeführt habe, trat deutlich zutage, dass die eigenen Eltern und Großeltern der befragten Schüler beispielsweise bei TV-Dokumentationen zur DDR-Geschichte ganz bewusst aus ihrer Position als Zeitzeugen diese auch kommentierten und von ihren Kindern eben auch so begriffen wurden. Als Zeitzeugen galten in unseren Interviewprojekten im Übrigen alle, die die jeweilige historische Zeit bewusst miterlebt hatten. Also tatsächlich, wie es ja hier im Tagungstitel auch angefragt wurde, Täter, Opfer, Jedermann. Eines der wichtigsten Ergebnisse aus unserem Projekt zur Tradierung von NS-Geschichte war, dass die Nachgeborenen den Eindruck, den sie aus der Erfahrung mit ihren Großeltern in der Gegenwart gewonnen hatten, mitunter umstandslos in die Vergangenheit zurückprojiziert haben. Das heißt, die eigene, auch so im Alltag erfahrene Vorstellung von der grenzenlosen Hilfsbedürftigkeit der eigenen Oma wurde auf die Zeit des Nationalsozialismus angewandt und auf diesem Weg eben auch Geschichten von Resistenz und Widerstand gewissermaßen erfunden. Und dieser erstaunliche Sachverhalt hat mindestens 2 Ursprünge, die mir gerade für den Kontext dieser Tagung besonders bedeutsam erscheinen und die ich jetzt kurz herausarbeiten möchte. Der erste Umstand hat etwas damit zu tun, dass Zeitzeugen tatsächlich lebende, gegenwärtige, im Sinne von anwesenden Quellen unserer Geschichte sind, die sich der jeweiligen Gegenwart, der Gesprächssituation beziehungsweise eben auch als Mithörende und Mitsehende dem weiteren gesellschaftlichen Kontext anpassen. Diese Gegenwärtigkeit lässt uns allzu leicht übersehen, dass Erinnerungen Konstruktionen sind, die sich an den Erfordernissen der Gegenwart orientieren. Dieser Sachverhalt erschließt sich leicht, wenn man eine gegenwärtige Zeitzeugenerzählung mit einer auf Video aufgenommenen aus den beispielsweise 90er Jahren können es auch schon sein. Vorhin hatten wir die 50er oder 70er, aber auch bei den 90er funktioniert das schon. Der historische Ort des Videos ist offensichtlich. Wenn er sich nicht sofort durch die Aufnahmequalität erschließt, dann eben spätestens durch die Frisuren oder die Kleidung der Zeitzeugen. Und das lässt die Schüler, ich gehe jetzt mal von Schülern aus, ganz intuitiv fragen, mit was für einem Gesprächskontext sie es hier zu tun haben. Der leibhaftig anwesende Zeitzeuge jedoch kann auf die Erfordernisse der Gegenwart antworten. Er sieht die Gefahren beispielsweise einer medialen Nostalgiewelle oder versucht, gegenwärtige konsumkritische Einstellungen, die aus der Angst vor dem Klimawandel resultieren, mit seiner Erinnerung an die Mangelwirtschaft in der DDR auszutarieren. Der gegenwärtige Zeitzeuge verfertigt die Geschichte im Gespräch eben nicht alleine, sondern gemeinsam mit den ebenfalls Anwesenden wie weiteren potenziellen Zuhörern. Mit dem Begriff der Erinnerungsmuster hat Ulrike Jureit diesen Vorgang zu fassen versucht, indem sich kontinuierlich Erfahrungen und Diskurse in die lebensgeschichtlichen Erinnerungen einschreiben, die es aufzuspüren und analytisch zu durchdringen gilt. Alle reflektierteren Ansätze der Oral History gehen heute nicht zuletzt durch die Erkenntnisse der Neurowissenschaften flankiert von einem solchen konstruktivistischen Verständnis aus. Und das ist ja auch Common Sense, ist ja auch in allen Vorträgen hier bisher zum Ausdruck gekommen. Diese besagten Erinnerungsmuster erschließen sich jedoch nicht in der Face-to-Face-Situation eines Interviews. Sie werden erst dann greifbar, wenn ein Interview verschriftlicht vor uns liegt. Ich glaube, in diesem Punkt liegt auch die Forderung von Doro Wierling begründet, die systematische Sammlung und Auswertung von Lebensgeschichten als historische Quelle pädagogisch nutzbar zu machen. So aufwendig und undurchführbar das für schulische Settings wie den Geschichtsunterricht auf den ersten Blick erscheint, so wenig lässt sich diese Forderung mit dem Argument kontern, dass für die Begegnung mit Zeitzeugen Momente von Aura, Authentizität, Betroffenheit etc. vorrangig sein. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, nämlich dem emotionalen Rahmen von Face-to-Face-Interaktionen. Es bestehen nicht nur im familialen Kontext Loyalitätsbindungen, die die Tradierung von Geschichte bestimmen. Was in unserer Studie zur familialen Erinnerung an die NS-Vergangenheit auch gezeigt werden konnte, ist, wie sich solche Loyalitätsbindungen auch zwischen Interviewer und Interviewten sehr leicht herstellen und sehr schnell. Ein gelungenes Gespräch lebt davon, dass eine Erzählung Raum für eigene Vorstellungen bietet und dass diese Offenheit vom Zuhörer eben auch aktiv angeeignet und ausgefüllt wird. Nicht umsonst heißt es eben in Handbüchern zur Zeitzeugenbefragung immer wieder, dass Neugier und Aufmerksamkeit das A und O eines gelungenen Zeitzeugeninterviews seien. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass historische Methodenkompetenzen, wenn man das jetzt mal versucht, geschichtsdidaktisch runterzubrechen, wie die Quellenkritik, schwerlich direkt in der Begegnung mit Zeitzeugen ausgebildet werden können. Eine Kompetenzschulung kann nur im Unterrichtsdesign begründet liegen. Erst die verschriftliche Version eines Zeitzeugengesprächs bietet eben die Möglichkeit zur kritischen Distanz, zur Analyse, zu all dem, was man in der Geschichtsdidaktik als reflektiertes Geschichtsbewusstsein beschreiben würde. Bringt man jetzt diesen geschichtsdidaktisch gewendeten Umgang mit Zeitzeugen wieder zurück zu den eigenen Familienangehörigen, dann ergibt sich daraus, dass das für Familien eigentlich undenkbar ist. Man kann die eigenen Familienangehörigen nicht analysieren und dekonstruieren. Das ist, glaube ich, per se eine Überforderung und überschreitet auch die Ziele des Unterrichts. Man kann durch den Geschichtsunterricht für spezifische Quellengattungen sensibilisieren. Und Familienerinnerungen sind in dieser Hinsicht eine fundamental wichtige Quellengattung, die es im Sinne eines reflektierten Geschichtsbewusstseins zu erschließen gilt. Und ganz in diesem Sinne sprechen eben die Quellen nie für sich selbst, sondern beantworten bestenfalls die Fragen, die wir an sie stellen. Aber eben auch die erschließen sich eigentlich erst, wenn man dieses Interview verschriftlich vor sich liegen hat. Wenn man diese geschichtstheoretischen Grundprämissen akzeptiert, kann man eigentlich nur hoffen, dass sich die entsprechenden Transferleistungen von selbst ergeben. Die Alternative wäre, dass Zeitzeugen entlegitimiert werden oder eben familial gewendeten Kreuzverhör der eigenen Vorfahren. Und beides ist aus sozialpsychologischer wie aus ethischer Perspektive ebenso wenig zu bewerkstelligen, wie es wünschenswert ist. Vielen Dank.